Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Seats und Cold Brews. Neulich klingelt bei mir das Telefon und am anderen Ende mein guter alter Freund Holger Meier. Er sagt, ey Dennis, ich bin in Dortmund, sollen wir nicht eine Runde Radfahren gehen? Ja, und klar, was für eine Frage. Natürlich sollen wir eine Runde Radfahren gehen. Also hat Holger mich besucht und wir sind zusammen losgezogen, haben die Wälder rund um Wuppertal unsicher gemacht. Holger hat natürlich wieder nicht sein E-Bike dabei gehabt, also sind wir analog durch diesen Wald geradelt, analog oder wie sollen wir es nennen, einfach Mountainbike, ehrliches Mountainbiken. Bergauf haben wir schwer gekotzt, bergab hatten wir richtig Spaß und wir sind einstimmig zu dem Schluss gekommen, hoch machen E-Bikes mehr Spaß, runter immer noch nicht. Naja, egal, Holger ist einfach ein extrem cooler Typ, immer gut drauf, immer positiv. Immer für einen Spruch zu haben. Ich kenne ihn eine halbe Ewigkeit. Wir sind zusammen Downhill-Rennen gefahren, deutsche Meisterschaften, Grundig Cup, VW Multivan Cup, wie das früher alles hieß. Ich weiß nicht, IXS Cup ist er, glaube ich, nicht mehr gefahren. Aber eigentlich alle Rennformate, die man sich so vorstellen kann. Ganz früher war er mein Idol. Ich habe zu ihm aufgeschaut. Er ist schon Weltcup gefahren. Da bin ich noch gefühlt mit Stützrädern um die Ecke gefahren. Ich kann nur sagen, mit Holger wird es nie langweilig. Er ist ein extrem lustiger, offener Typ, eine Partyrakete. Und deshalb war klar, wenn er schon mal hier ist, dann müssen wir unbedingt einen Podcast aufnehmen. Also ab auf unsere Terrasse, Mikros an und los. Ich freue mich riesig, dass er hier ist. Und jetzt wünsche ich euch genauso viel Spaß mit dieser Folge, wie ich beim Aufzeichnen hatte. Hier ist für euch Holger Meier.
Hallo bei Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Hallo!
Also ja, ich wollte gerade sagen, du stellst wahrscheinlich eine Intro-Frage
dann. Nee, mach ich nicht. Fang direkt an.
Okay.
Hallo Holger.
Hallo Dennis.
Voll gut, dass du hier bist. Ja, bei mir, neben mir, auf meiner Terrasse, quasi unserer Terrasse, ist der Holger Meier. Grüß dich.
Hallo Dennis.
Schön, dass du ins Rheinland gefunden hast.
Ist das schon Rheinland?
Ja, das ist voll Rheinland hier. Viele sagen immer Ruhrgebiet. Ne? Ich wohne ja zwischen Düsseldorf und Wuppertal.
Ja.
Ist nicht Ruhrgebiet, nee, ist Rheinland.
Ja, also weil ich bin ja eigentlich jetzt gerade im Ruhrgebiet zu Besuch, in meiner Heimatstadt Dortmund. Und dann haben wir uns quasi auf der Mitte getroffen, kann man das so sagen, in Wuppertal. Ne?
Da, wo die Mitte zwischen was jetzt genau?
Zwischen Rheinland und Ruhrgebiet.
Könnte man sagen, ja. Also hier beginnt das Bergische Land auf jeden Fall. Ja, das Rheinland endet so in Düsseldorf, glaube ich. Also ich bin jetzt auch kein Geografie-Experte. Und das Ruhrgebiet müsste ja dann, ja, Essen halt, ne? Da ist so der südliche Rand. Ist ja auch egal, wir machen ja keine Geografiestunde hier.
Nee.
Ja, aber geil, gut, dass du angerufen hast und gesagt hast, wir müssen Radfahren gehen. Und dann habe ich natürlich die Möglichkeit direkt ergriffen, dich hier für einen Podcast an den Tisch zu zerren. Finde ich gut, dass du dir Zeit nimmst.
Ja, finde ich auch gut. Ich freue mich. Also danke für die Bike-Runde. Das war sehr spannend. Also das ist ja hier dieses Mittelgebirge, das wird ja oft unterschätzt.
Gell? Absolut. Ich habe ja oft Leute aus dem Süden hier und ja. Die sind immer alle komplett gestorben. Ich meine, du bist ja gebürtiger Dortmunder. Das wissen vielleicht manche nicht, aber bist du nun mal? Du kennst das hier, ja?
Ja.
Und das ist schon ein mega geiles Revier, weil wir haben so viele Trails und nah beieinander alle. Und man muss nicht weit fahren mit dem Auto. Ist, glaube ich, teilweise manchmal besser wie mancher Alpenspot.
Ja. Also ja. Es ist wirklich diese ist ja ein Ballungsraum, ne? Das geht ja alles ineinander über von Dortmund bis Duisburg. Und ich habe das ja immer so ein bisschen verglichen mit Los Angeles, weil du fährst eigentlich durch diese Stadt über irgendwelche Autobahnen und das ist eigentlich eine gleichbleibende Stadt. Es ist alles so miteinander verwachsen und verbunden. Und dazwischen gibt es aber so viele grüne Oasen mit geilen Trails. Und das ist jetzt in Corona nochmal exorbitant nach oben gestiegen mit den Trailzahlen, sage ich jetzt mal. Ich weiß jetzt nicht, ob die alle so legal sind oder nicht. Ich bin aber irgendwann mit meinen Kindern hier gewesen. Und dann hat mein Sohn gesagt, Papa, das ist ja geiler als Finale hier.
Ja, da weißt du Bescheid.
Ja,
da weißt du Bescheid. Ja, ich will mal ein bisschen ausholen. Ich glaube, ich kenne dich länger als du mich. Da gehe ich mal schwer von aus. Weil du warst ja schon damals, jetzt nicht mehr, nicht, dass du jetzt rot anläufst, aber damals warst du absolut mein Idol. Ich wollte werden wie Holger Meier, der ja von der Bike-Zeitschrift runtergrinste und Weltcup fuhr. Und ich überlege gerade, wann war das? Das war so Anfang der 90er, würde ich sagen. Da bist du GT gefahren.
Ja.
Und dann sind wir also die ersten Grundig-Rennen, bin ich mitgefahren, du immer oben irgendwie am Treppchen und ich. Und das finde ich jetzt dann nochmal geiler, dass wir jetzt hier zusammen sitzen und einen Podcast machen. Und ja, aber die Frage, auf die ich eigentlich will, wie kommt der Dortmunder, weil du wohnst ja mittlerweile in Garmisch, wie kommt der Dortmunder nach Garmisch? Und vor allem, warum Garmisch? Also wenn ich schon wegziehe, warum Garmisch?
Ja, also ja, da muss man jetzt ein bisschen peu à peu. Also wir sind
ja, mal ganz, ja nicht, ganz fein ja, aufdröseln.
Ja, müssen wir ein bisschen aufdröseln. Das, ist ja
das hat dir die Szene hier auch übel genommen übrigens, ne, dass du uns alle verlassen hast.
Wirklich?
Ja, so ein bisschen schon. Ne? Der Manni ist ja dann irgendwann auch von uns gegangen, auch in Süden. Und es tut immer weh, wenn die guten Leute gehen.
Ja, aber ich kann mich erinnern, ich hatte auch so Veranstaltungen wie Flott im Pott und sowas. Das war auch immer, es war immer lustig. Aber ich bin, ich bin irgendwann, 98 bin ich nach München gegangen, weil ich gedacht habe, da ist irgendwie der Nabel der Sportartikelindustrie und das Bike-Magazin ist da unten. Und irgendwie habe ich gedacht, musst du jetzt mal probieren. Und dann habe ich auch...
Warst du da noch Racer? Ich weiß gar nicht mehr, wann so deine
aktive Racing... Ja, ich habe 2000 war mein letztes Jahr, wo ich Rennen gefahren bin. Also ich bin eben 88 bis 99 bin ich halt voll gefahren. 99 war das letzte Jahr mit GT.
Auch Nationalmannschaft, volles Programm. Ne? Du warst ja recht erfolgreich, kann man nicht anders sagen. Ne?
Ja, also ich war jetzt nie so richtig Meister. Ne? Ich bin nur einmal in meinem Leben Meister geworden. Das war 1992 nordrhein-westfälischer Downhill-Meister in Bürenhardt.
Ah, crazy.
Eine Strecke, die war über 50 Sekunden lang.
Ja, also man spricht aber heute noch von. Auf den 50 Sekunden waren aber spektakuläre Einlagen für mindestens 2 Minuten.
Aber richtig, und da musste man, die technischste Variante war, glaube ich, du musstest über einen alten VW Golf drüber fahren.
Ja, und danach ins Massengrab.
Aber das war geil, war eine gute Veranstaltung. Das war, hat Spaß gemacht. Und ich habe dann schon diese ganzen Rennen dafür das GT-Team gefahren. Und das war eben, das waren immer die nationalen Läufe und dann halt Weltcup, was so ging. Da war jetzt zum Beispiel ein Jahr, ich weiß gar nicht, ob das 96 oder 98 war, wo wir, da war, ich glaube, Weltcup-Finale auf Hawaii in Honolulu. Und danach war dann Weltmeisterschaft in Cairns, Australien.
Das war direkt um die Ecke.
Ja, das war dann so ein kleiner Around-the-World-Trip. Aber waren da die ganzen Kollegen hier, Stefan Herrmann und der Manfred. Und da waren schon ein paar dabei. Ja, das war gut. Und dann habe ich, warum ich nach München gegangen bin, weil ich gedacht habe, da bin ich näher an den Bergen. Und dann habe ich aber auch was gemerkt, was ich am Anfang gar nicht so richtig einschätzen konnte. Das Mountainbiken, ich kannte das ja nur so, du fährst irgendwo hoch, fährst einen geilen Trail runter, fährst wieder hoch, fährst wieder einen geilen Trail runter. So wie man das halt im Mittelgebirge macht. Ne? Kurze Anstiege, kurze Abfahrt, kurze Anstiege, kurze Abfahrt. Und da auf einmal bin ich in Alpen unterwegs und du fährst irgendwie 1000 Höhenmeter am Stück irgendeine Vorstraße hoch und denkst dir, Alter, das hört ja überhaupt nicht auf.
Sind die bescheuert?
Und dann runter, klar, ist natürlich dann schon cool, weil es lange, lange Abfahrten gibt. Aber dann war ich...
Aber von München bis in Berge ist ja auch immer, also in der Theorie nah, ne? Oft ist es ja gar nicht so nah.
Ja, das ist ja, das habe ich dann auch gelernt, denn du hast ja, wenn du... der Münchner hat ja den Gardasee vor der Haustür, aber das haben ja alle Münchner den Gardasee vor der Haustür und deshalb stehen die auch alle gemeinsam dann im Stau, bis sie dann am Gardasee sind, um dann festzustellen, dass am Gardasee gar nicht so geil ist zum Biken.
Weil ja schon alle Münchner da sind.
und dann fahren wir wieder am Sonntag alle wieder gemeinsam nach Hause. Das habe ich ja auch irgendwann gecheckt, wie das da so läuft, aber du, das war, man kann ja schon in München auch die Isar-Trails fahren und so, da gibt es ja schon ein paar Möglichkeiten und du bist halt, klar, du musst halt schon immer Auto fahren, aber du kommst halt schnell in die Alpen. Aber irgendwann haben wir dann halt auch gesagt, da hatten wir dann schon 2 Kids, die Leni und den Lois. Und
ja, ich muss mal kurz unterbrechen, ist der Plan aufgegangen, dass du näher an der Sportartikelbranche dran warst und so? Hat sich das gelohnt, nach München zu ziehen?
Ja.
Ja?
Ja.
Ja, okay.
Also
Ich meine, damals war ja auch noch viel mehr über Magazine, ne? Da musste es
ja
nahe.
Also da gab es ja nicht dieses Internets, nicht?
Dieses Internets war nicht.
Und da gab es halt dann noch kein Social Media und so. Und dann war klar, ich habe halt dann schon als freier Mitarbeiter fürs Bike-Magazin immer viel gemacht, viel getestet und.
Das macht dann schon Sinn, wenn man vor Ort ist, ne?
Fotos, Stories gemacht und ja, gut, ich habe die zu dem Zeitpunkt die Karin kennengelernt und wir haben halt da dann zusammen unsere Firma auch gegründet, die Rasenmäher.
Karin ist deine Lebensgefährtin für alle, die ja nicht so im Bilde sind.
Ja, ne? Karin Eller ist auch eine bekannte Mountainbikerin in Deutschland. Die ist aber eher Marathonrennen gefahren und so Transalp-Challenge gefahren und wir haben uns irgendwann mal getroffen und kennengelernt und dann uns nochmal getroffen und irgendwie hat sich das dann
besser kennengelernt.
Haben uns nochmal besser kennengelernt und dann hat sich das so ganz gut ergeben und,
dann kam die Leni.
Und dann kam irgendwann die Leni, genau, die ist jetzt heute 19 Jahre alt.
Krass, ne?
Und der Lois, der ist jetzt 16 Jahre alt. Und genau, als die eingeschult wurden oder eingeschult werden sollten, hatten wir überlegt, ja, wir wollten eigentlich immer mal in den Bergen, wirklich in den Bergen leben.
Also nicht München, nur, sondern richtig in die Berge?
Ja, also ja. So, dass man nicht nur die Berge sieht, sondern dass man halt auch wirklich in den Bergen ist.
Ja.
Und dann sind wir in... Das ist geil. Das ist jetzt ein geiles Geräusch.
Ich hoffe, das ist drauf. Ich gieße nämlich gerade Wasser ein. Ja. Wir trinken heute Wasser.
Wir trinken Wasser und Kaffee.
Ja, Wasser
das
und
ist
Kaffee.
Echt ein bisschen Downgrade.
Ja, aber es liegt nicht am Alter, es liegt an der Tageszeit, oder? Und du musst auch noch Auto fahren. Also wir sind da entschuldigt. Normal nötige ich ja alle immer hier Kompost. Ja. Ich nötige ja immer alle zum Bier trinken.
Also ich wäre auch echt motiviert gewesen, aber es ist mir auch tatsächlich noch ein bisschen zu früh für Bier. Und dann habt ihr ja auch so eine komische Bierkultur hier oben. Es ist ja nicht dieses süffige bayerische Helle, sondern es ist ja so ein... Ihr trinkt ja eher so Pilz, ne? So
ja, Pilz.
Kölpi und so.
Also wenn du von hier ein bisschen südlicher kommst, dann trinken sie alle Kölsch. Das kann ich auch nicht. Düsseldorf trinken sie alt.
Egal. Aber Kölsch finde ich ganz gut.
Findest du gut?
Ja, ist so leicht. Da kannst du schon so 1, 2, 3, 4, 5.
Und da hast du Kopfweh. Weil es so leicht ist, trinkst du so viel.
Ach so.
Ja, ist immer gefährlich. Aber wir schweifen ab. Also dann hast du gedacht, rapp in die Berge.
Jo.
Und dann, wo ist es noch bayerischer als in München? Da muss ich nach Garmisch.
Nee, das hatte sich eher so ergeben. Ich habe ein bisschen geschaut, was ist denn... Also wenn ich in Deutschland bleiben möchte und nicht nach Österreich oder in die Schweiz gehe, dann muss ich irgendwo hin, wo ich direkt in einem Skigebiet bin, aber wo ich trotzdem eine gewisse Infrastruktur habe, weil sonst brauche ich ja nicht in die Berge ziehen.
Und wieso hast du Österreich-Schweiz ausgeklammert?
Einfach, weil ich gedacht habe, dass das deutsche Schulsystem für die Kids so gut ist und dass man da irgendwie, dass das so ein bisschen... Also, ehrlich gesagt, wahrscheinlich einfach nur, weil es bequemer war, als sich da jetzt irgendwie zu kümmern, wie das in der Schweiz läuft oder wie das da läuft. Und dann hat sich das so ergeben, ein Bekannter von mir, der Louis Sebrich, der hat dann gesagt, du komm doch mal, schau doch mal hier in Garmisch, der Bobby, den kennst du ja auch, der baut gerade, schau dich das Haus doch mal an, der will das vermieten. Und dann sind wir da mal hingefahren, irgendwann an einem Abend. Oder nee, tagsüber haben wir uns das Haus angeschaut und dann hatte der aber schon gesagt, der Bobby, also der Hausbesitzer, du nimm mal Tourenski mit und dann gehen wir dann am Abend noch eine Skitour auf die Kreuzalm. Und ich bin ja so eher so Freerider, ich habe halt dann mein schweres Freeride-Setup mitgenommen, haben uns das Haus angeguckt, Haus war cool, dann haben wir gesagt, gut, dann gehen wir auch, machen wir diese Skitour, sind wir abends auf diese Hütte und das waren über 1000 Höhenmeter mit so einem richtig schweren Völkel Katana Ski mit Juke-Bindung drauf oder so. So ähnlich wie dein Setup, was du.
Ich wollte gerade sagen, ich komme mir gerade so ein bisschen erinnert vor an die Skitour, die wir kürzlich gemacht haben. Ich dermaßen die Grätsche gemacht habe, nach, weiß ich nicht, gefühlt 800.000 Höhenmetern. Ich glaube, es waren 800 oder so.
Ja.
Ich war einfach falsch bewaffnet. Ne?
Ja, ja, ja. Und so war das da auch. Ne? Dann sind wir da aber in diese Hütte rein. Der Louis hatte uns da quasi geguidet da hoch und wir sind an mehreren Hütten vorbeigegangen und haben gedacht, oh geil, da ist ein Licht, super. Es war schon dunkel, ne? Das ist halt so, das macht man da gerne, diese Hütten-Skitouren am Abend. Und dann da hoch und dann das, die erste Hütte war es nicht, die zweite Hütte ist nicht, die dritte Hütte war es nicht, die vierte war es dann, sind dann da rein und dann ist das wie so ein Stammtisch, ne? Und dann geht erstmal verstummen alle Gespräche und alle schauen, wer kommt denn da jetzt rein? Und ich so, oh fuck.
Wer ist das?
Aha. Und dann habe ich gesagt, servus, grüß euch, ich bin der Holger. Und
ein bisschen bayerisch konntest du ja schon. Ne?
Ja, habe ich schon ein bisschen vor. Dann haben sie alle erstmal gedacht, ich bin bayerisch, aber das haben sie natürlich schnell gemerkt, dass ich das nicht, dass ich da, gut, nach ein, zwei Weißbier geht das dann. Also, ja, und so, dann haben wir, du bei der Abfahrt, da schaust du so auf den Ort, auf die Lichter von Garmisch und die umliegenden Berge, war Vollmond und so, das war fast ein bisschen romantisch. Und habe ich zu Karin gesagt, hey, das machen wir, oder? Und dann sind wir da eingezogen.
Also Karin hat auch gesagt, das machen
wir. Fand das dann auch gut.
Ja. Ihr seid ja nicht immer einer Meinung, habe ich schon ab und zu mal mitbekommen.
Ja, aber wir haben, also es gibt ja einige Meinungsverschiedenheiten, aber da waren wir uns einig, das machen wir. Und da sind wir auch immer noch based. Und klar, jetzt mittlerweile, das ändert sich dann ja auch so ein bisschen, wenn die Leni ist jetzt fertig mit der Schule, die hat letztes Jahr Abi gemacht. Die ist jetzt so ein bisschen unterwegs und fährt halt Enduro-Rennen und Der Louis ist natürlich noch ein bisschen an die Schule gebunden und der ist natürlich genervt, weil wir, in Garmisch gibt es ja auch keinen Bikepark und so. Also gut, wir haben Oberammergau, das ist in der Nähe, das ist 20 Minuten von uns. Aber Garmisch an sich ist jetzt so ein bisschen, Mountainbike-Infrastruktur ist da relativ schwach belichtet, sage ich mal.
Ja.
Und naja, aber dafür ist der Winter gut, du kannst halt direkt vor der Haustür dann wirklich Skifahren und du hast halt alles auch im Ort, du musst nirgends hin, ne? Weil viele andere, das war der Grund, viele andere kleine Orte, wo du dann bist, Tegernsee oder so, da fährst du halt doch wieder nach München rein.
Ja, ja.
Und wir haben jetzt so, wir sind genauso schnell in Innsbruck wie in München, haben wir eigentlich zwei coole Städte in der Nähe. Also im Moment ist das immer noch ein ganz guter Lebensmittelpunkt für uns.
Ja, cool. Ja. Und die, ich sag mal, die Locals haben dich gut aufgenommen?
Ja, ich bin gut aufgenommen.
Weil ich erinnere mich an ein Downhill-Rennen in Garmisch.
Au, ja, da habe ich, da war ich noch nicht da, aber da kann ich mich, da wird heute noch von gesprochen im Ort, weil das ist, eigentlich ist es unglaublich, dass die,
dass das stattgefunden hat.
Ja, es ist unglaublich.
Das haben wir uns auch alle gedacht, die wir gefahren sind. Wir haben gesagt, wir sind hier mitten in Garmisch und fahren hier wirklich so random eine Strecke in den Berg gelegt. Also da waren, das war ja keine Mountainbike-Strecke, das waren auch keine Wanderwege, das war einfach Wiesen, Wälder, wirklich ein geiler Kurs, muss man sagen. Es hat aber geschüttet wie die Hölle an dem Wochenende. Also danach sah es aus wie Sodom und Gomorra. Und dann in so einem, sag ich mal, so einem Saubermann-Ort wie Garmisch, wo Mountainbiker vielleicht auch nicht super gern gesehen sind und mal zu der Zeit nicht. Ich weiß nicht, wann das war. Das war, wann war das? Weiß ich es noch?
2006
oder so?
Ja, das war 2006, 2008.
So in dem Dreh,
das gewesen sein. Das hat Racement aber gemacht.
Das hat Racement gemacht.
Und die waren da waren sie auch total stolz drauf, dass sie das geschafft haben. Ja. Aber das hat nicht nochmal stattgefunden.
Nein, das hat nicht wieder. Aber meine Erinnerung war dann, wir saßen dann im Shuttle und da haben wirklich so Bergbauern geschuttelt mit Trecker und Anhänger. Ging es dann da den Berg hoch, weil es war ziemlich steil. Und ich saß vorne irgendwie fast neben dem Fahrer und meinte, oh ja, so Garmisch ist ja gar nicht so schlecht, also da könnte man echt hinziehen, ne? Und dann guckt er mich auch nur hin, na, hier sind schon genug von euch. Und dann habe ich gedacht, okay, dann lassen wir das.
Ja. Aber das gibt schon, also du, das ist, ich weiß jetzt nicht, aber das ist auf jeden Fall interessant. Es gibt da schon zwei Welten, gell?
Es gibt da schon die, interessant,
die, die sind so die, da wohnen halt auch total viele, die einfach gerne da sind, wegen den, weißt du, die haben arbeiten in der Klinik oder haben irgendeinen Job und die lieben halt die Berge und sind wegen den Bergen dahin gezogen. Und dann gibt es natürlich schon die Einheimischen auch und sie sind natürlich bis zum gewissen Maß ist das okay, ne? Aber dann hast du natürlich auch noch so das klassische Overtourism-Ding.
Ja, ja.
Deshalb passiert auch Mountainbike-technisch nichts, weil wir haben das Luxusproblem, dass der höchste Berg Deutschlands steht direkt da vor der Haustür, die Zugspitze.
Genau.
Und da kommen, an einem Wochenende sind da 5000 Leute, fahren auf die Zugspitze. Die zahlen, keine Ahnung, 65 Euro für das Lift-Ticket, fahren da hoch, machen ein Foto, gehen oben noch was essen, fahren wieder runter und mega. So, und dann sind natürlich, die Hotels sind ausgebucht, das alles eigentlich ist voll.
Ja.
Und jetzt komme ich daher irgendwie als Zugereister und sage, du mach doch eine Mountainbike-Strecke oder mach doch einen Bikepark oder sowas. Das kostet nicht viel. Du, guck mal, du hast 12 Käsebohrer Pistenraupen. Verkauf doch eine, da hast du 450.000 Euro und da könntest du doch Trails für bauen. Dann sagen die, hast du nicht mehr eine Tasse im Schrank oder was? Für uns ist ja Winter schon anstrengend. Da müssen wir Schnee produzieren, Leute engagieren, Pisten präparieren, Lifte anschmeißen. Und das ist halt alles so ein Konstrukt, was ineinander super funktioniert, aber wo du jetzt auch, glaube ich, da ist jetzt die Zukunft des Mountainbikes ist definitiv nicht in Garmisch-Partenkirchen.
Aber du hast ja schon viele Skiorte, da merkt man ja förmlich, dass da Leute an der Entscheidung sind, die spüren, dass die Wintersaisons kürzer werden.
Ja, ja.
Aber das ist in Garmisch nicht der Fall? Nee. Die sind weiter auf Winter?
Nee, die sind weiter auf Sommer.
Nee.
Ja, die sind weiter auf Sommer. Ja, weil das Lukrativere ist eigentlich der Sommertourismus.
Ach so.
Aber
ohne Bike reicht.
Ohne Bike.
Ja, verstehe.
Ohne Bike reicht.
Okay.
Weißt du, du brauchst nicht das Zusatzangebot. Wenn ich jetzt Sölden sehe, Sölden hat, da war im Sommer tote Hose, da war kein Haus offen, kein Hotel offen, da war gar nichts. Als wir da angefangen haben mit der Schnitzeljagd damals, da hatten wir ein Hotel, was geöffnet war. Und mittlerweile, also weißt du, die mussten was tun, damit im Sommer da was passiert.
Damit jemand kommt. Ne?
Ja, genau. Und dann haben die halt investiert und haben halt über die Jahre da einfach Strecken ausgebaut. Und jetzt ist im Sommer was los. Da ist was geöffnet, da sind Hotels auf, da sind die Hütten auf, es gibt Trails, es kommen Biker und das ist halt ist komplett andere Ausgangssituation.
Ja, stimmt. So ein klassischer Skiort in so einem verlassenen Tal, sag ich mal, Saalbach hinter Glemmitz.
Saalbach hat es genauso gemacht, genau.
Hast da du kommt recht. Im Sommer kaum einer hin, die fünf Wanderer. Und wenn du dann natürlich Gas gibst für Mountainbiker, kannst du das super beleben, ja. Du sagtest gerade, ihr habt da die Schnitzeljagd gemacht. Du machst nämlich, dein Main-Business mittlerweile sind Bike-Reisen, oder? Mit Karen zusammen macht ihr verschiedene Formen von Bike-Reisen, kann man das so sagen? Oder?
Ja, kann man. Also wir machen halt Bike-Reisen, Bike-Camps, und Bike-Events. Und dann arbeiten wir natürlich auch noch mit unseren Partnern und Sponsoren zusammen. Und probieren die natürlich auch mit einzubauen bei den Camps oder bei den Events. Jetzt im Moment zum Beispiel ist für uns so, dass das, was wirklich immer super läuft, sind diese Father and Sundays, die wir machen in Nauders.
Was ganz schön diskriminierend für die Mütter und Töchter.
Ja. Und das ist aber, ich habe da auch schon E-Mails
gekriegt. Ich habe nur Töchter, weißt du, ich würde gerne mal kommen.
Du kannst kommen mit deiner Tochter, aber du darfst halt nur,
OP machen vorher.
Das Wichtige ist, dass keine Mütter da sind. Es geht nur darum.
Ich weiß nicht, ob ich das wegpiepsen muss.
Nein, das kannst du auch drin lassen, weil ich habe da auch schon E-Mails bekommen dafür. Aber ich habe da auch immer darauf geantwortet, weil ich darf ja auch nicht zum Woman Camp gehen, oder?
Das ist richtig.
Also weil da gehe ich doch zum Woman Camp, wenn ich das unbedingt will. Ich meine, es gibt so Grenzfälle, würde ich jetzt sagen, könnte man drüber diskutieren. Wenn ich jetzt alleinerziehende Mutter bin und will mit meinem Sohn auf so ein Camp gehen. Aber es ist halt einfach jetzt Father and Sundays geworden.
Okay, aber wenn man sich dieses Kleingedruckte nicht durchliest, dann denkt man wirklich Vater und Sohn, also nicht Vater und Tochter.
Ja.
Da muss man Marketingkonzept vielleicht nochmal.
Nein.
Aber du hast es ja jetzt auch in die Welt hinaus posaunt, vielleicht haben es alle verstanden.
Ja, also da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Wir haben ja auch noch Family Bike Derby in Paganella, in Dolomiti Paganella. Da ist. Da sind alle. Da sind auch Mütter.
Wann ist das? Da würde ich ja gerne hinkommen.
Ja, da kannst du auch hinkommen. Das ist immer das letzte Wochenende der Pfingstferien.
Das ist ja schon vorbei. Da muss ich das nächstes Jahr machen.
Nächstes Jahr. Und das ist zum Beispiel ganz anders. Also das ist dann so die... So bei den Father and Sundays, ich müsste das vielleicht auch noch mal ein bisschen erklären, nicht, dass jetzt da böse Kommentare kommen. Aber,
kannst du von ausgehen. Ja, Shitstorm ist dir sicher.
Ja, gut. da sitzen dann die Väter abends am Lagerfeuer bei Bier. Und die Kinder sind da hinten.
iPad.
Die haben dann, nein, da ist kein iPad da im Spiel. Da ist dann ein MTB-Hopper aufgebaut oder so ein Dual-Slalom-Parcours. Und die fahren dann da, machen ihren Contest, fahren ihre Rennen. Und die Väter trinken da entspannt ein Bier. Und das ist irgendwie so alles ziemlich gechillt. Und dann ist irgendwann Barbecue vorbei und dann gehen alle irgendwie nach Hause oder eben nicht. Und beim Family Bike Derby ist es ganz anders. Da ist dann. Da ist ja die ganze Familie da und dann ist schon bei der Gruppeneinteilung fängt das schon an. So, der Kevin will aber beim Marcel mitfahren. Das sagen aber die Mütter. Die Väter sagen das nicht. Bei den Vätern ist das immer entspannt. Und so, dann ist es auf einmal so, dann steht mein Guide, der Luki, steht dann da und hat gar keine Gruppe mehr, weil alle Kevins und Marcels alle beim Ralf fahren oder so. Und der hat aber 19 Leute in seiner Gruppe. Das geht nicht. Also muss da wieder einer einschreiten. Also es ist alles ein bisschen anders. Es ist aber sehr lustig, den Unterschied auch direkt zu sehen und zu erleben. Ne? Weil es ist alles so ein bisschen spannend. Es bleibt
gechillt.
Spannend.
Gechillt. Ja, aber das, also beim Wort gechillt muss ich sagen, ich kenne auch wenige Leute, die so gechillt sind wie du. Mir ist das eben schon wieder aufgefallen, wir waren ja gerade zusammen eine Runde Radfahren. Ich weiß nicht, ob wir das schon erzählt haben. Also,
das haben wir erzählt.
Wir haben uns zum Radfahren getroffen. Genau, hier in Burgholz, wo der Radfahren eh schon so halb verboten ist.
Aber es ist mega geile Trails.
Mega gut, ja, hat Spaß gemacht. Und erste Abfahrt kommt uns so eine Dame entgegen mit 25 Hunden irgendwie. Die wahrscheinlich so eine Hundesitterin. Und ich schon, oh scheiße, es gibt schon wieder Stress, weil die ist voll genervt von Radfahrern und so. Und ich bin schon... Modell superfreundlicher Radfahrer. Ne? Also ich nehme ein Tempo raus, grüße nett und so, bin aber vorbeigerollt und wundere mich dann, wo bleibt denn der Holger? Und du bist mit der direkt am Quatschen. Das finde ich so geil, dass du so jeden sofort immer abholst und zutextest und das ist eigentlich egal, wo wir sind, du bist mit jedem sofort immer im Gespräch. Das ist ein sehr guter Charakterzug.
Die war aber doch nett auch.
Also weiß ich nicht, ich war ja schon vorbei. Aber
die war total nett. Und die hatte halt einfach 9 Hunde dabei. Also es waren nicht 21, es waren 9 Hunde.
Und nicht alle angeleint.
Und die waren, also das Argument hätte ich immer noch in der Hosentasche gehabt, wenn es zu einer ausufernden Diskussion gekommen wäre, aber ist es ja nicht. Nee. Und insofern, ich finde, das ist, gehört mit zur Mountainbiker-Etikette, sich einfach korrekt zu verhalten und einfach mit den Leuten zu sprechen. Also hey, sorry, da bricht sich keiner, wie sagt man, einen Zacken aus der Krone, da musst du halt einfach kurz mal anhalten, hallo, grüß dich, ne, was? Und man, es ist immer lustig, du lernst immer Leute kennen und manchmal sind sie auch total griesgrämig und sind dann fast so ein bisschen erschrocken, dass du sie nett ansprichst und irgendwie, die haben ja schon so eine vorgefertigte Rolle, weißt du, so, das ist wieder einer von diesen Mountainbikern. Und wir hatten jetzt heute natürlich den Vorteil, Dennis, wir sind mit dem Analogfahrrad unterwegs
gewesen. Muskelkraft.
Wir sind mit dem Akustikbike gefahren und hatten nicht die E-Gitarre dabei. Und das war für uns natürlich auch wieder ein totaler Pluspunkt, weil die meisten, du bist auf der guten Seite, ne? Die meisten Wanderer schauen erstmal, ohne Motor.
Bravo. Ohne Akku, sagen die mal. Ohne Akku. Ja. Ohne Akku.
Ja, und ohne Motor, danke. Und dann hat er aber noch hinterhergerufen, der ältere Herr, kannst du dich erinnern? Die Wade wird es Ihnen danken. Ja.
Und er hat auch noch hinterhergerufen, ja, wir fahren auch noch ohne Akku.
Ja. Das hat er auch gesagt.
Nee, da ist man schon auf der Gewinnerseite. Naja, aber trotzdem, ich glaube, ich bin schon immer echt freundlich. So, also eine 8 von 10 würde ich mir selbst geben im Umgang mit Wanderern und Spazierern. Aber du hast locker eine 12 von 10. Also das ist schon immer geil, wie du die Menschen abholst. Und ich glaube, das machst du auch in deinen Camps so. Deswegen habe ich da auch noch wenig Schlechtes von gehört. Das ist immer good vibes.
Ja.
Aber da bei euch steht schon so ein bisschen der Fahrspaß, sage ich mal, im Vordergrund. Ihr macht jetzt nicht so Fahrtechnik-Training im Sinne von um Hütchen fahren, oder?
Nee. Also wir haben das, klar, also das ist ja auch so ein bisschen Evolution in der, ich sag mal, in diesem Bikeschulen-Thema oder so. Also wir, am Anfang haben wir natürlich auch Fahrtechnik-Kurse gemacht und dann merkst du aber irgendwann, die Leute können ja Radfahren und es gibt ja auch überall mittlerweile Fahrtechnik-Schulen. Also Fahrradfahren können die meisten und dann geht es eigentlich bei uns mehr um Erlebnis. Also weißt du, wo muss ich hin, wo ist die coolste Bar, wo ist das beste Restaurant, was ist der geilste Trail, mit wem shuttelt man da, wie funktioniert das? Also so, du kannst eigentlich, wenn du jetzt so ein Camp bei uns, bei den Rasenmähern buchst, bist du eigentlich direkt da, wo du normalerweise vielleicht ein bisschen Arbeit reinstecken musst und recherchieren musst und schauen musst, okay, welchen soll ich jetzt den fahren oder den fahren? Und die Arbeit nehmen wir eigentlich den Leuten so ein bisschen ab und bieten dir eigentlich dann so ein bisschen dieses Rundum-Sorglos-Paket, sage ich jetzt mal. Und das ist eigentlich auch das, was mir eigentlich am meisten Spaß macht, ne? Den Leuten so ein bisschen die Region auch näher zu bringen, das Land oder ich sag jetzt mal Italien in Ligurien im Hinterland, also eben nicht in Finale, sondern einfach dann ein bisschen weiter hinten. Valle Argentina zum Beispiel, da ist halt alles noch so ein bisschen, da ticken die Uhren noch ein bisschen anders.
Da fährt halt nicht jeder.
Da fährt halt auch nicht jeder, genau.
Genau.
Und ich meine, das ist schon auch jetzt nicht mehr Top-Secret-Spot oder sowas. Es ist ja eine Infrastruktur da, du kannst ja auch selber da Shuttle buchen und sowas, aber so diese Connections dann auch in ein anderes Tal rüber zu fahren und dann von da wieder abgeholt zu werden und wieder zurück. Das sind schon so coole, epische Mountainbike-Erlebnisse und das machen die Leute eigentlich gern.
Nee, das ist aber auch genau, was du sagst, wenn du jemanden hast, der sich auskennt und der dann auch weiß, wie kombiniere ich Trails am besten, ne? Und wo du sagst, einen guten Kaffee oder so, das ist schon. Also auch heute, das hat mir voll Spaß gemacht. Das ist ja so vergleichbar. Ich zeig dir meine Trails. Ne?
Voll, das war auch total cool. Weil ich musste ja nur, weißt du, das ist halt für mich, dann bin ich auf einmal in der Kundensituation.
Kunde, genau.
Ich kann einfach nur hinterherfahren. Ich dachte, oh, geil. Echt? Fahr mal nochmal? Oh, geil. Ja. Weißt du übrigens, was das glücklichste Lebewesen ist?
Boah, jetzt bin ich gespannt.
Der Goldfisch.
Weil
er nach 10 Sekunden alles wieder vergessen.
Ach so.
Boah, sollen wir nur eine Runde im Glas schwimmen?
Ja, komm.
Boah, geil.
Der erlebt alles neu. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, und jetzt, aber das war ja wahrscheinlich so ein fließender Übergang. Du warst Weltcup-Racer, warst schon in München und dann hast du gesagt, ja, ich höre jetzt damit auf und mache was anderes.
Ah, nee, ich habe das, oder? Nee, das war schon fließend, aber da gehört die Firma eigentlich mit dazu, mit der ich jetzt schon seit, in diesem Jahr habe ich 25-jähriges Jubiläum mit der Firma Scott.
Oh ja, richtig.
Ja. Ich fahre seit 25 Jahren auf Scott Bikes und ich habe damals, war GT pleite das erste Mal. Ich weiß nicht, ob
das habe ich gar nicht mitbekommen, die waren pleite.
Ja, Ja, das war 99 war GT pleite. Und,
warst du so teuer oder war es der Money?
Nee, das war ja lustig. Das war ja so, es gab ja so diese Nationalteams da. Also eben, es gab ein belgisches Team, italienisches GT-Team, es gab das deutsche GT-Team. Und die waren dann quasi bei den World Cups immer angedockt an das internationale Team, wo der Steve Pete gefahren ist und wo Jos ist ja auch gefahren da und so. Und das war eigentlich immer ganz cool. Und dann war aber plötzlich, kompletter Zusammenbruch. GT ist pleite, man wusste nicht, wie es weitergeht und damit hatte dann auch diese ganze Teamstruktur hat sich dann da erstmal aufgelöst und dann war ich auch an so einem Punkt, bin ich irgendwie 10 Jahre lang schon Rennen gefahren und habe gedacht, naja, jetzt irgendwie jedes Wochenende in so einem komischen Ford Transit hochgeschattelt werden und alle stinken nach Protektoren und keine Ahnung. Irgendwie habe ich so gedacht, Downhill Racing ist jetzt mal over. Und dann habe ich den Pasqui Ducrot kennengelernt von Scott, der ist jetzt auch immer noch da an Bord und ist jetzt der Vice President von Scott. Und der war bei so einer Bike-Lasertestwoche dabei und hatte mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, für Scott so als Markenbotschafter zu fahren. Und dann habe ich gedacht, ja, wieso eigentlich nicht? Könnte man sich mal überlegen. Und das war genau an so einem Zeitpunkt, wo Scott auch so einen Imagewechsel auch vollzogen hat. Also die hatten auf einmal, die hatten den Peter Denk engagiert als Ingenieur. Mhm. Die haben neue Bikes gebaut. Das war alles ein bisschen, da gab es dann auf einmal das Scott Octane. Dann gab es das Scott Strike, dieses Carbon-Rad,
dieser Innovationsschub. So,
ne? Genau, ja. Genau. Und da ist echt was passiert. Und davor hatte ich, wenn du mich jetzt 2 Jahre vorher gefragt hättest, hätte ich gesagt, oh, nee, Scott ist jetzt nicht so. Weil das war sehr so race-lastig, ja. Und irgendwie war das nicht so sympathisch und dann fand ich das aber auf einmal ganz, ganz spannend und ganz interessant und seitdem muss ich sagen, macht das echt Spaß, weil es ja auch immer, die Produktpalette ändert sich ja auch immer und dann ist auf einmal auch, ich werde natürlich auch nicht jünger und dann ist auf einmal, dann ist auf einmal dieses Thema Electric Bike, ja. Ist auf einmal, oh ja, aha, das könnte ja der Holger. Und so hat sich da auch immer wieder was Neues ergeben oder immer wieder neue Chancen für mich auch ergeben und mittlerweile sind wir da so als Family eigentlich auch.
Genau, und von alles Gott, ne? Ja.
Von alles Gott. Der Lewis fährt da die ganze Downhill-Europacup.
Und der ist auch richtig erfolgreich, ne? Kann man ja auch ruhig mal sagen. Der Lewis, der steht da regelmäßig um Treppchen.
Ja.
Rakete.
Ja, der ist Rakete. Der will nächstes Jahr eben Junior World Cup fahren.
Kannst du dem noch was zeigen? Also ich meine, vielleicht jetzt nicht praktisch, aber so theoretisch irgendwie so Tipps geben?
Theoretisch schon, ja. So ein bisschen
das
so dieses,
kannst du machen, das kannst du machen.
Mal ruhig bleiben oder das. Also so, ich gehe zum Beispiel bei den letzten 2 Rennen bin ich auch mit am Start gewesen und habe einfach da so ein bisschen geschaut, dass er da nicht... dass du den so ein bisschen weghältst von diesem ganzen Vorstart-Szenario, genau, ja. Dass er so ein bisschen seine Routine bekommt und so, weil das ist halt schon, das Fahren ist das eine, Kondition ist das andere, aber Kopf und mentale Stärke ist, glaube ich, das ist der, ich würde sagen, das macht 60-70%
ja,
beim Downhill aus. Also da musst du einfach cool bleiben, auch wenn er jetzt zum Beispiel hat er da in Afrika bei dem Europacup, hat er den Quali-Run, schnell beste Zeit gefahren und dann stehst du natürlich als Letzter am nächsten Tag im Finale, stehst du als Letzter oben.
Das ist fies.
Da musst du einfach cool bleiben. Ne? Das ist ja halt einfach der the Key.
Das ist so ein krasses, also ich habe das ein einziges Mal in meiner Karriere gehabt.
Ja.
Das ist so ein krasses Gefühl.
Ja.
Wenn du da wirklich als Allerletzter oben stehst, also die Zeitnahme fängt schon an einzupacken. Ja, wirklich, ist ja so. Das erste Trassierband wird schon eingerollt.
Ja.
Und du bist ja einfach der Letzte, also du kommst dir nicht schlecht vor, aber es ist so belastend.
Ja,
das
genau.
Das ist wirklich crazy.
Ja, ja, genau. Und das ist halt, glaube ich, die hohe Kunst, dass du sowas auch ausblenden kannst und dann einfach da, oder da sogar Stärke rausziehst.
Ja. Ja.
Und, aber ansonsten habe ich natürlich auch schon mit ihm, haben wir auch schon lustige Sachen gehabt, sind wir in Maribor gewesen bei der Europameisterschaft und dann habe ich gesagt, ja, Maribor bin ich Weltcup gefahren, können wir mal, kann ich dir im Rockgarten, kann ich dir zeigen, wo... Papa, brauchst du mir nicht zeigen, ich weiß, wo ich fahren muss. Habe ich schon gesehen, der Jackson fährt da oben, springt er ab, dann fährt er da rein, zack, zack, bum, bum. Ich sage, hey, wo hast du das gesehen? Instagram. Also, ist auch interessant, weil die haben halt natürlich eine ganz andere, also bei uns war das ja damals alles einfach total analog. Weißt du, du fährst die Linie, Stoppuhr, 2 Sekunden. Die Linie, 1,9, ah, das ist schneller. Hm, ja gut, dann muss man die Linie fahren. Ja. Und jetzt ist halt einfach, es ist alles transparent, du kannst alles sehen, du kannst, die Jungs fahren mit GoPro, haben dann ihren GoPro-Run, können sich das anschauen, können das auch, weißt du, auf zwei Bildschirmen nebeneinander legen, sehen genau, okay, da war schneller, das war nicht so schnell. Also ist schon spannend und hat auch eben, diese Digitalisierung hat natürlich auch Vorteile, weil du halt da einfach ganz andere Lernprozesse in Gang setzt.
Ja, und auch Streckenkenntnis. Ich kann mich nur erinnern, einfach den GoPro-Run dir abends noch zwei, dreimal angucken, prägt ja auch die Strecke ein.
Ja, voll. Ne?
Also gar nicht, geht ja gar nicht mal so um Linie, sondern einfach so nochmal zu wissen, ja
genau. Da kommt das, da kommt das, Wenn du die erzählen lässt, wenn der jetzt hier uns gegenüber sitzt und der muss dir die, keine Ahnung, Weltcup-Strecke von oder die letzte Strecke oder Fort Williams oder whatever, dir erzählen, der würde dir die wahrscheinlich erzählen und das wäre, wenn du die Zeit stoppst, ziemlich nah an der Zeit, die er da gefahren ist oder die er fahren würde.
Ja, klar. Und Lois ist jetzt wie alt? 14, ne?
15? 16.
16.
Mhm. Das letztes Jahr U17, nächstes Jahr U19.
Und als Vater stehst du dann da ja auch so ein bisschen in der Zwickmühle, ne? Wie weit pusht du ihn? Wie weit forcierst du das? Oder wie weit machst du einen auf, jetzt mach mal Schule gescheit und mach mal was solides?
Ach so, nee,
oder
ja,
ist das
nee.
Bei dir gar nicht so die Frage? Du bist eh der sagt, gib mal Gas.
Sorry, da war Telefon.
Ich meine, wir sind hier komplett live. Also zwischendurch fuhr auch mal ein Zug vorbei. Wir wohnen direkt am Bahnhof.
Ja, es war der Güterzug. Das war der von
Güterzug
Duisburg
3.
Nach.
Ja,
der 3.
Von Duisburg nach Dortmund, genau.
Jetzt kommt er nochmal.
Jetzt das ist der ICE.
Ah, das ist der ICE.
Ich weiß nicht, ob man es hört. Dann hören wir ab und zu auch die Yvonne, unsere Nachbarin, hier ein bisschen rumbrüllen. Die sammelt die Kinder ein fürs Schwimmbad. Die Vöglein zwitschern, das Laub raschelt, aber ich finde, das hat einen Sympathiefaktor, falls man es überhaupt hört.
Ich finde es auch authentisch.
Aber
wo waren wir stehen geblieben?
Genau, wie
siehst
du die Zukunft deines Sohnes?
Ich pushe ihn natürlich nicht. Ich sage ihm, also ich probiere, das war eigentlich unsere Devise, war von Anfang an den Kindern zwar die Tools an die Hand zu geben, aber im Prinzip müssen sie schon selber entscheiden, ob sie Rennen fahren wollen oder nicht. Und das hat jetzt keiner irgendwie gesagt, hey, du musst aber jetzt gib aber mal Gas, sondern wir probieren das supporten, soweit es geht, oder probieren das zu supporten, soweit es geht. Und irgendwann ist natürlich, bin ich auch da so ein bisschen am Limit, sage ich jetzt mal. Also da müsste dann tatsächlich dann so eine Teamstruktur her, dass du halt einfach auch Mechaniker hast und dann einfach dich da nur ums Fahren kümmern musst. Aber prinzipiell, weil du das jetzt gerade auch angesprochen hattest, das Thema Schule, also der geht zur Schule und ich sehe das auch als einen wichtigen Punkt, dass er da auch diese Grätsche hinbekommt zwischen einfach einem Schulabschluss, also geht jetzt noch aufs Gymnasium und macht hoffentlich dann irgendwann Abitur, das hat die Leni auch gemacht. Und dabei, also das ist eine Schule, die halt auch dem Sport relativ offen gegenübersteht. Also sprich im Winter, als er noch Skirennen gefahren ist, hat er da auch ein paar Tage immer wieder freigekriegt für Trainingslehrgänge oder fürs Rennen. Und das Gleiche ist eigentlich auch beim Mountainbike so, wenn Downhill jetzt ja nicht eine olympische Sportart ist, aber das ist auf jeden Fall auch was gefördert wird und wo auch der Verband dann schon ab und zu mal, German Cycling, die schreiben dann auch mal ein Schreiben hier.
Ja.
Der Junge muss.
Der muss.
Der Junge muss.
Der hat Talent.
Der Junge muss.
Ja.
Genau, und das ist jetzt schon so sein Ziel ist jetzt schon, nächstes Jahr Junior World Cup zu fahren und dann eben auch nach der Schule da professionell weiterzumachen. Muss man jetzt schauen, ob das was wird
oder
nicht.
Ja, aber nach der Schule, das ist ja schon mal wichtig so.
Nach der Schule, weil ich finde, das ist halt so, es kann ja auch sein, du fährst vom Baum, bumm, so, und dann fasst du den Lenker nicht mehr an, was auch immer. Es
kann
ja
einfach sein, dass du schlechter wirst oder die anderen besser. Ne?
Ja.
Kann
ja, also insofern finde ich, du musst einfach da so ein bisschen, die Schule, da geht es ja auch nicht darum, was du da lernst, sondern einfach nur, dass du das System auch irgendwie verstehst und dann auch weißt, wo du vielleicht dich durchschummeln kannst und wurde.
Ja, absolut. Und du brauchst halt diesen Zettel als Eintrittskarte, sag ich mal, für den nächsten Level. Ne? Also jetzt ein Abitur oder ein Abschluss oder so.
Ja.
Ne? Weil wenn du das nicht hast, dann ist es ja schon überproportional schwieriger. Wenn du sagst, was hast du die letzten zwei Jahre gemacht? Ja, ich bin Mountainbike-Rennen gefahren. Das können ja dann viele vielleicht auch nicht verstehen außerhalb der Branche. Warum ist der Typ da nur Fahrrad gefahren? Insofern finde ich das richtig. Aber es gibt auch andere, wir hatten ja den Henry Kiefer kürzlich im Podcast hier. Ja. Klar ist nochmal ein anderes fahrisches Niveau, aber der hat ja auch gesagt, nee, ich habe jetzt Für mich sehe ich da die Chance meines Lebens. Ich bin gerade in Topform, ich habe ein Top-Team. Ja. Jetzt fokussiere ich mich 100% darauf.
Ja.
Kann ich an dem Punkt dann auch verstehen. Ja, ja, ne? Ob das richtig oder falsch ist, weiß man hinterher.
Das weißt du auch. Das ist auch, ich sehe das beim, ich meine, der ist ja auch, der hat ja wirklich auch eine Top-Saison jetzt wieder hingelegt. Und das war, ist sicherlich richtig. Und das ist halt auch, wenn du da auf dem Niveau fahren willst, musst du, ist doch, glaube ich, wenig Zeit für den Anspruch, den die Schule auch hat. Ne? Das ist halt auch das Problem.
Also gerade in Bayern, ne?
Ja,
das ist schon ein bisschen. Da wärst du mal besser in NRW geblieben.
Ja, ich habe schon mal überlegt, ob wir nicht nochmal einfach die Schule hier oben abschließen lassen. Weil
das wäre mal.
Ein bisschen mehr Zeit zum Radfahren.
Ja, also an den Gerüchten ist, glaube ich, schon einiges dran. Meine Schwester unterrichtet ja in Bayern auch. Und
ja.
Da merkt man schon, das ist schon eine andere Liga. Auch wie gut jetzt hier bei uns die Zeugnisse ausfallen bei unseren Kindern. Da denke ich mir, oh, das war früher aber nicht so. Aber gut.
Ja, also ja. Jetzt ist es, ich habe das ja auch hier gemacht. Ja. Da hatten unser wie heißt das denn, dieser Oberstufenlehrer da, der ich weiß gar nicht, wie der hieß, der hat einfach nur gesagt, bei uns kriegt jeder das Abitur, man muss nur fangen können.
Das ist auch ein schöner Spruch, ey.
Nee, es kriegt jeder das Abitur hinterhergeworfen, man muss nur fangen können. Das fand ich sehr gut.
Ach, das ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber finde ich, also gefällt mir auf jeden Fall.
Naja, auf jeden Fall ja, ist das spannend mit dem mit diesem Downhill-Rennen. Zirkus, weil...
Vor allem, wenn man selbst gemacht hat.
Ich meine, ja, das ist halt dann schon lustig.
Du kommst da schon ganz anders.
Ja, ja, genau. Und, ja. Und das war für mich natürlich auch total interessant, weil ich bin ja auch eben 99 war meine letzte Saison. Da bin ich 2000 noch ein Rennen bin ich noch gefahren und dann bin ich eigentlich keine Rennen mehr gefahren und bin das erste Mal, glaube ich...
Du hast ja aufgehört, als ich schneller wurde als du. Das kann man schon so sagen.
Ja, da hast das war Spaß der
verloren,
Grund.
Ja. Ja. Da hast du den Spaß verloren.
Ja, ja, ja. Wie lange bist du denn noch gefahren dann?
Boah, so richtig aktiv kann ich gar nicht sagen, bis 2010 oder so. Und dann wurde das schon weniger, bin aber dann immer mal wieder gefahren. Ich bin 2017 nochmal Vizemeister geworden bei den Masters.
Ja.
Aber ich bin dann nicht mehr so richtig jedes Rennen gefahren. Ich habe einfach gesagt, da fahre ich jetzt nochmal hin, weil ich habe Bock aufs Treppchen zu fahren. So, das hatte ich so gesehen, das kann funktionieren. Hat dann auch funktioniert. Und dann habe ich auch angefangen, eher Enduro zu fahren, weil mir so ein bisschen die Zeit zu schade war auf so einem Downhill-Rennen. Man hängt ja doch ganz schön viel
rum. Ja, das meine ich.
Das war, weniger
das, genau, das war so ein bisschen meine Quintessenz. Da habe ich gedacht, oh nee, da hockst du dann in dem Shuttle, dann stehst du da und dann hast du drei Runs und dann hast du am Ende, wenn du eine Fahrzeit zusammenzählst, am Wochenende eine halbe Stunde Fahrzeit auf dem Rad. Und dann, wie gesagt, das ist irgendwie nicht mehr so. Und ich habe dann aber eben auch 10 Jahre, habe ich wirklich nichts mitgekriegt von Downhill. Also wirklich gar nichts. Ne?
Ja, auch Weltcup nicht,
gar nichts. Nein, das hat mich auch echt nicht, eigentlich nicht interessiert so richtig. Und dann bin ich aber irgendwann mal wieder, da war der Lois auch noch klein, da sind wir irgendwie in Lenzerheide beim World Cup zum Zuschauen gewesen. Und da war ich total geflasht, was da los ist, was die für Setups haben, was die für Zelte, für Trucks da auffahren. Und das ist ja jetzt nochmal.
Ja, und auch die Zuschauer. Nochmal
gesteigert. So. Das war Wahnsinn. Also das war.
Bundesligaspiel.
Das war irre.
Ja, das finde ich schon auch.
Und da war, und auch, ich muss auch sagen, Cross Country war da auch so geil zum Zuschauen.
Ach, ich meine, Cross Country teilweise zum Zuschauen, vor allem im Fernsehen,
fast
noch besser als Downhill.
Ja, weil du, und in Lenzerheide, da gehst du an die Strecke, dann drehst du dich um, gehst 10 Meter, bist du am nächsten Teil der Strecke und du siehst genau, wie der Fight zwischen Nino und Absalon irgendwie da stattfindet oder Flückiger und dann vorne und tick, bam, boom. Und du denkst so, boah, geil. Das war richtig cool.
Ich war mal fürs Mountainbike-Magazin in Novo Mesto zum Fotografieren vom Cross-Country-Weltcup und da haben die Strecke so geil gebaut. Da kannst du die, wenn du dich beeilst, siehst du die Leute 5-mal pro Runde.
Ja, cool.
Oder ist der ganze, alle Zuschauer sind nur am Rennen immer, um das zu schaffen. Das ist so wild. Ich glaube, die Zuschauer machen mehr Meter als die Fahrer.
Ja, aber da finde ich, haben sie schon echt was getan. Und dann muss ich jetzt auch sagen, da waren ja auch alle so ein bisschen am Raven da, oh, Red Bull überträgt das nicht mehr und Und ich habe jetzt irgendwann auch mal mir so ein Discovery-Abo da abgeschlossen. Das war mir dann egal. Und ich finde jetzt so, die Übertragung vom Weltcup ist auch wieder echt gut geworden. Also wenn du das schaust, ist es schon, waren sie super, muss ich sagen.
Ich finde aber schon, dass man merkt, dass früher Red Bull so ein bisschen stiller Beobachter war. Die haben dieses Rennen halt übertragen und kommentiert und es war, wie es war. Und Discovery formt es schon ganz stark.
Ganz, ne? Brutal.
Ganz brutal.
Ganz brutal. Das ist halt wie so ein, fast wie so ein
Computerspiel.
Ja,
fast.
Ja, jetzt kommt der, wird der Fahrer, wenn du UCI-Team bist, dann wird der Fahrer
gecovert. Aber auch die Strecken immer schneller, noch schneller und so. Ich weiß, also ich bin mir manchmal nicht sicher, ob das
in die richtige
sportlich
Richtung geht.
Die richtige Richtung ist. Wahrscheinlich medientechnisch schon, mehr Zuschauerzahlen und so. Aber sportlich, also für die Fahrer wird es ja immer schwieriger und gefährlicher, einen Unterschied rauszufahren zur Konkurrenz.
Ja, aber zum Beispiel auch der neue Modus da mit der Quali 1, Quali 2.
Das fand ich zuerst ganz schön doof.
Ich fand es am Anfang, habe ich gedacht, was ist denn das für eine Scheiße?
Als ich es verstanden habe, fand ich
gut. Und jetzt ist es ja mega. Das ist ja total spannend, weil du auch auf einmal in der Finalstarterliste auf einmal mittendrin einer rauskommt, der in der Quali 2 sich halt erst qualifiziert hat. Und der aber dann voll nach vorne fahren kann. Und so, also ich finde, es ist eigentlich für den Sport ist es dann doch wiederum geil.
Das ja. Ich habe auch nie dieses System dieser Protected Riders richtig verstanden. Warum soll einer, der gut ist, automatisch fürs Finale qualifiziert sein? Immer. Mhm. Ich finde, müssen alle durch die Quali.
Ja.
Ne?
Ja. Ja.
Nee, das finde ich schon auch gut.
Ja, das ist sau cool. Also und insofern, ich bin jetzt mittlerweile, schaue ich natürlich, bin ich schon mehr, bin ich interessierter und schaue mir das an. Und jetzt am Wochenende ein Léger schaue ich mir auch an.
Ja, das schaue ich mir auch an.
Bin ich.
Da sind wir alle schon gefahren, oder? Du bist Léger auch gefahren.
Ja,
ich auch. Super. Jetzt haben wir lange über Downhill und Lewis gesprochen.
Ja.
Jetzt müssen wir natürlich auch noch 3,5 Worte über Leni sprechen. Die ist mehr Enduro, ne?
Ja, die fährt Enduro.
Das wusste ich auch, wie sich das so
rausdividiert hat. Ja, die ist einmal mitgekommen.
Die ist ja älter, ne?
Die ist 19. Die hat ja, genau. Und die hat am Anfang hat die gesagt, ich fahre gar keine Rennen. Ich habe da gar keinen Bock zu. Und dann hat die aber irgendwann mal, hat der Lewis gesagt, er will da mitfahren. Und dann hat die Leni gesagt, na gut, dann fahre ich da auch mit. Und dann ist sie irgendwie deutsche Downhill-Vizemeisterin in Junioren geworden oder so. Und
crazy.
Dann hat sie gesagt, ach, das war nicht so schlecht. Und dann hat sie irgendwie so ein bisschen Lunte gerochen.
Erfolg macht es dann doch geil, ne?
Ja, genau. Ja, du, und dann hat sie halt da Junioren Enduro auch gefahren. Und da ist ja dann auch ein bisschen schwierig, da sind dann zu wenig Teilnehmer, dann kriegen sie keine deutsche Meisterschaftswertung hin und so. Aber irgendwie hat es am Ende dann doch gefunzt und jetzt fährt sie halt dieses Jahr das erste Jahr Elite und geht jetzt am Wochenende auch danach zum Aletsch, da zur WM.
Ja, wunderschön, bin ich ein bisschen neidisch.
Ja. Wobei, Wettervorhersage ist scheiße.
Ach, schade.
Soll kalt werden. Aber ihr wart gerade da im Urlaub.
Ja,
ist schön. Ja, also gute Trails.
War ein Traum.
Das ist super. Mhm. Nein, und die, insofern, die hat sich jetzt auch, die war jetzt in Morillon bei dem EDR, ist sie mitgefahren. Und die hält da so auch die im Enduro-Bereich die Scott-Flagge hoch und macht das ganz gut.
Geil.
Macht das gut.
Und wenn ihr als Family so gemeinsam Radfahren geht, funktioniert das noch? Oder driften die Interessen zu weit auseinander?
Nee, das funktioniert schon noch. Also das ist lustig, weil der Lewis hat dann zum Beispiel auch Bock auf Enduro.
Und tritt auch mal einen Berg hoch.
Ja. Also das machen wir dann schon. Also ich meine, klar, manchmal ist dann so, jetzt waren wir letztes Jahr mal im Herbst irgendwie noch so einen Familienausflug, sind wir an der Plose gewesen. Und da gibt es ja auch so ein paar steilere Loma irgendwie.
Allerdings.
Die fanden alle super, außer die Karen. Die Karen hat ein bisschen gemeckert. Die meinten, oh, scheiße hier. Aber nein, aber so im Großen und Ganzen finden wir da schon immer noch so Ausflüge, wo wir alle zusammen irgendwie Spaß haben. Und das jetzt gerade waren wir 10 Tage zum Surfen alle. Das war auch gut.
Wo war der da?
Da waren wir in Spanien, in Asturien. Asturien.
Also Multisportler. Also Wintersport eh.
Ja.
Surfen auch noch?
Ja.
Auch aber alle?
Ja, alle.
Krass.
Alle, aber auch so verschiedene. Also
Welle,
so,
ne? Nicht Wind.
Ja, Welle, ja. Welle, Welle. Nur Welle. Welle, Welle.
Welle, Welle.
Welle, Welle, Welle. Nein, ist gut. Und jetzt haben wir aber, jetzt ist ja gerade der große, der Ausläufer von dem Hurricane Eric.
Ja, ja.
Eric?
Gegen den habe ich ja nur knapp gewonnen. Du hast dir überlegt, dass du nach Holland fährst zum Surfen.
Ja.
Oder nach Wuppertal zum Radfahren mit dem Strattmann.
Ja, aber da bin ich froh, dass ich Akustikgitarre gewählt habe und nach zum Strattmann gefahren bin.
Also, das war gut.
Cool. Du, ja, nee, sonst, weiß auch nicht.
Ich habe ja noch eine abschließende Frage,
ehe
ich jetzt gerade den Krampf kriege, alter Mann. Aber eigentlich hat die sich schon erledigt. Wir haben schon darüber gesprochen. Ich habe immer so, da frage ich am Ende, wenn du jetzt nochmal, weiß nicht, 30 Jahre zurückblickst oder nach Schule, was würdest du dem jungen Holger raten, anders zu machen?
Boah, ich würde nichts anders machen.
Ich glaube auch. Also das klingt so rund bei dir oder bei euch.
Ich würde ja jetzt nichts anders machen. Ich würde vielleicht eher nach so einem schicken Bahnhofsgebäude mit oder genau, diese Wohnraum, wir haben ja heute schon mal darüber diskutiert, das wissen die Hörer natürlich nicht, aber Wohnraum wird überbewertet, Stauraum wird unterbewertet.
Das ist richtig.
Also das wäre wichtig, frühzeitig Hallen- oder scheunenartige Gebäude.
Viel Garage, ne? Ja, genau. Man hat immer zu wenig Garage. Ja, genau.
Man hat immer zu wenig Garage für Spielzeug und aber ansonsten nee, bin ich ganz zufrieden mit dem, was wir so getrieben haben und auch noch machen. Wir haben jetzt auch für nächstes Jahr nochmal ein, zwei neue Events in der Schublade. Das könnte auch cool werden.
Um was geht's? Kann man schon spoilern?
Ja, man kann ein bisschen spoilern. Es wird so ein Hair in Scramble geben. Also das
Hair wie Haare?
Nee, nicht wie Haare, sondern Haare mit einem A geschrieben. Hair and Scramble, das ist so ein alter Begriff aus dem Motocross-Bereich. Das ist im Prinzip so, in den USA gibt es da so ein paar Hair and Scramble-Rennen. Ist halt Start, Massenstart, alle fahren los und wer als Erster irgendwo ankommt, hat eigentlich gewonnen.
Das ist in England auch ein ganz bekanntes, oder? Foxhunt oder so ähnlich?
Ja, genau. Das gibt es auch.
Das gibt's auch. Also was wollt ihr machen?
Ja, so eins machen wir mit Mountainbikes, mit Enduro-Bikes und du kannst halt dann in alle Richtungen los, aber du musst halt alle Trails dieser Region erwischen und wenn du sie alle geschafft hast, darfst du unten über die Ziellinie fahren.
Geil, das ist gut. Da möchte ich ein Einladungskärtchen bekommen.
Soll auf jeden Fall so sein. Und dann ist das Thema Retro, finde ich auch mittlerweile ist wichtig, dass man da nochmal was Gutes macht.
Mit Retro-Bikes?
Ja.
Aber es ist schwierig, die fahrbar zu kriegen. Ne? Also jeder hat, glaube ich, noch so was irgendwo rumstehen, ja. Aber ob die noch wirklich kompetitiv zu bewegen sind.
Ja, aber das muss halt auch, der Competition muss halt auch dem angepasst sein. Also ich denk so an den Wiesen-Parallelslalom.
Ja,
so wie wir das früher hatten beim deutschen Dual Eliminator.
Kennst du, ich glaube, es ist eingeschlafen, die Dürbachtal Classics?
Ja, vom Jens Haug.
Ja, das ist doch sowas.
Ja, das ist so. Genau. Das ein bisschen in größeres Format und dann auch wirklich mit einer geilen Partyabends und Prämierung und auch verschiedene Alters, also so Jahrzehnte, könnte man ja da.
Hätte ich auch gerne Einladungskärtchen. Ja. Kannst du vielleicht in einen Umschlag stecken, sparst du Porto.
Ja, kriegen wir. Kann ich auch elektronisch schicken, nicht?
Ach ja, so weit sind wir ja schon. Richtig.
Wir sind ja schon weiter.
Mega.
Nein, wird gut.
Ja,
Also nochmal danke für die Einladung.
Super gern.
Das nächste Mal trinken wir ein kaltes Bier auf jeden Fall.
Ja, da bin ich ein bisschen enttäuscht, dass du nicht mitgezogen hast, aber ich verstehe es. Du hast noch was auf dem Zettel, musst noch Auto fahren und fand ich mega cool, dass ihr vorbeigekommen ist. Holger, ich danke dir.
Danke dir.
Bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Ciao, ciao.